Also jetzt fangen wir erstmal an mit Danken nochmal. Natürlich danke auch, mir ist das schon wichtig, ich bin mit dem Fahrrad hergefahren heute Morgen. Der Norbert hat über Monate und Jahre die Männerarbeit wirklich auch durch schwierigere Zeiten uns immer wieder motiviert und so weiter. Und ich finde, das ist schon auch eines Dankes wert. Das muss man wirklich sagen. Es ist nicht immer einfach, wenn mal viel, mal wenig kommen. Und jeder, der mal was geleitet hat, der weiß, dass es nicht einfach ist. Und dann kommt Kritik und so weiter. Und dann kommt derjenige, der kritisiert nicht. Und lauter so sagen, vielen Dank, Norbert, von Herzen. Ja, wir natürlich Applaus. Zweitens natürlich auch Dank an die Frauen. Hinter jedem großen Mann steckt eine große Frau, heißt hinter jedem großen Salat. Auch eine große Frau, also weil es geheißen hat, wir hätten viel selber gemacht, überhaupt gar nicht. Wir hätten das Fleisch gekauft. Und viele Frauen haben Salat vorbereitet. Und herzlichen Dank, von 8 Salaten waren 9 von Frauen gemacht. Wir haben es gezählt. Ja. Ja, und auch nochmal Hut ab, gell, vom Norbert und seinem Team. Wir haben dann Wikingerschach gespielt. Es ist beeindruckend, finde ich, dass man so untergehen kann als gegnerischen. Ja, also, nee, da gehört schon Charakter dazu, wenn man gegen uns verliert. Also, ja, ich war deswegen kurz ein bisschen ernst, weil es ist ja schon ich möchte niemand zu nahe treten, aber es ist schon die Frage, warum kommt man her? Wir hatten jetzt schon sehr viel Input. Das reicht fast schon für einen ganzen Gottesdienst. Aber eine Botschaft ist, glaube ich, schon: Gott hat die Fülle, aber wenn dein Gefäß immer bloß voll ist für dich, irgendwann wird das Wasser abgestanden. Ich glaube, eine Sache, ich bin jetzt nicht vorgekommen, es zu sagen, ich glaube aber, dass Gott es uns sagen möchte, ist wirklich, es ist Zeit, der Markus hat das Wort Westen gebraucht, dass wir im Westen anfangen, wirklich auch weiterzugeben. Wenn du dein Wasser des Lebens immer nur in dir selber und kommst und immer von einer Wüste zur nächsten, das ist tragisch. Irgendwann wird es auch rausgehen, aber du musst auch anfangen, nach außen zu geben. Sonst wird das Christsein äußerst fade und du wirst kritisch werden, du beobachtest dann andere. Und dazu hat uns Jesus nicht berufen. Er hat uns berufen, damit wir in die Welt gehen und das Evangelium verkünden. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die Gott sagen möchte. Und auch deswegen, ich meine, warum kommen wir sonntags zusammen? Natürlich, um Gemeinschaft zu haben, aber das könnten wir auch Samstagabend, es war nämlich nett gestern. Man braucht gar nicht sonntags aufstehen. Aber wir wollen ja aufgerüstet werden, damit wir das Wort Gottes weitersagen. Und auch unter dem Motto möchte ich das Ganze jetzt stellen. Vielleicht kriege ich ja dann die Kurve. Ja, also ein Mann nach dem Herzen Gottes, David, Teil 3. Ein Mann, das immer wieder bei der Gender-Debatte und so weiter, also ich habe es genannt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Auch da wieder, gell, Mann, Frau, es war eine archaische Zeit, patriarchalisch und so weiter. Der Mann ist eben nur genannt worden, aber man kann wirklich sagen, ein Mensch nach Gottes Herzen. Und genau, und nochmal, danke, in Christus gibt es weder Mann noch Frau, lest mal durch im Epheserbrief. Und jetzt der Uwe Seeler ist gestorben, mir hat das Zitat einfach gut gefallen, ihr habt es ja vielleicht im Fernsehen gehört. Ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Welche Dinge groß und welche klein sind, entscheidet meine Frau. Also in diesem Sinne, wir richten uns wirklich an jeden hier. Und ich gehe mal davon aus, dass es das Herz, dass es euer Herz ist, dass ob Mann oder Frau ihr wirklich am Ende des Lebens, ich bringe es jetzt halt doch, mein Vater ist vor ein paar Tagen gestorben, eines ist sicher, ob Mann oder Frau, eines Tages werdet ihr allein auf dem Bett liegen, hoffentlich sind ein paar dabei. Und ich bin deswegen nicht betrübt, weil es ein guter Weggang war, eine Erlösung wirklich im wahrsten Sinne. Und wir werden eines Tages vor Gott stehen. Und was kann es besser geben, als dass jemand von dir sagt, das war ein Mensch nach Gottes Herzen. Deswegen befassen wir uns mit David. Mann und Frau, soll man doch schön das eine Bild zeigen. Franz, die Beteiligten sind, ja, gestern war ja ein Männerabend und da wollen wir auch konsequent sein. Die Kirsten hat sich da, sonst rasiert sie sich, heute hat sie, ja, das ist die Karsten, genau. Okay, also wir sind politisch korrekt. Also die Botschaft geht an Mann und Frau, eine Frau nach dem Herzen Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, David. Nochmal, Jesus entstammt dem Geschlechte Davids. Der Messias musste irgendwo geboren werden. Er stammt die Wurzel Jesses und so weiter. Auch das ist ja schon mal bedeutend. Dann die Psalmen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein Großteil der Psalmen, wir haben heute 34 angesprochen, beruhen auf David. Und wenn es im Neuen Testament Referenzpunkte zum Alten Testament gibt, dann sind die Psalmen. Das heißt also, vor 3000 Jahren hat jemand schon den Messias kommen sehen, hat es in Psalmen umgeformt und die Urgemeinde hat es niedergeschrieben im Neuen Testament. Die hatten ja noch kein Neues Testament. Das meiste aus den Psalmen Davids. Also es lohnt sich's, mit dem Mann sich heute zum letzten Mal zu befassen. Deswegen nochmal kurz eine Wiederholung. Aus dem Unterricht war ich, bild mir nicht ein, dass ihr noch irgendwas wisst. Und es macht mir auch überhaupt nichts aus, echt. Ich weiß viele Predigten. Ihr seid ja wie ich. Wirklich, nach 3 Tagen war ich nicht mehr so ganz. Also, kurze Wiederholung. David wurde als jüngster Spross einer Familie erwählt von einem Propheten, der kam hin. Es war nicht der Erstgeborene, es war nicht der Schönste und Größte, es war der Kleinste, der irgendwo bei den Schafen rumgemacht hat. Und er wird erwählt. Das spricht zu uns als Christen. Keiner kommt zum Vater, es sei denn, Jesus zieht ihn, oder keiner kommt zu Jesus, es sei denn, der Vater zieht ihn. Jeder, der hier ist und Jesus kennt, der ist irgendwann mal von Jesus gezogen worden. Und das ist doch schon beeindruckend. Man könnte hier schon Schluss machen. Zweitens ist er mit Öl gesalbt worden. Öl spricht immer vom Heiligen Geist in der Bibel. Und auch für uns, wir haben gehört, Christus ist uns, der Heilige Geist ist in uns. Und der Heilige Geist, das sagt es in Johannes Jesus, er wird in euch sein und in euch bleiben. Er wird nicht weggehen. Der Geist Gottes ist in uns. Dann die erste große Tat Davids. Er kam damit nicht zurecht, dass die Feinde Israels und dieser Goliath eben Gott verspottet haben. Wir haben gesehen, die zwei Schlachtreihen stehen gegenüber. Und tatsächlich in der Antike gab es das, um nicht so viele Männer zu verlieren, hat man dann große Kämpfer genommen und dies miteinander austragen lassen. Aber entscheidend ist eine geistliche Sache gewesen. Dieser Goliath hat eben Gott verhöhnt. Wir haben es in dem Film das letzte Mal gesehen. Und David konnte das nicht ertragen. Und auch das ist dann die Frage an uns, mit was identifizierst du dich? Was kränkt dich? Ist es, weil Bayern oder weil der, was weiß ich, der Manet jetzt teuer und der Lewandowski? Und was kränkt dich? Identifizierst du dich mit Deutschland oder mit deinen Kindern? Weil da der Lehrer was Böses, versteht ihr? Was bewegt uns wirklich? Aber David hat gesagt, wer ist dieser Unbeschnittene, der es wagt, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Er hat sich so damit identifiziert und sein Leben aufs Spiel gesetzt natürlich. Womit identifizierst du dich? Erstens Gott, aber wie ist es mit der Gemeinde? Ist dir das völlig wurscht? Kommst du her, bist halt Konsument und kritisierst und gehst dann wieder heim und wenn dir das nicht gefällt, dann gehst du halt in eine andere. Ist Zeitgeist, man hört es auch von anderen Gemeinden und so weiter, aber identifizierst du, kannst ja gehen, wohin du willst und dabei sein, aber identifizierst du, ist dir das wirklich wichtig, was in der Kirche Gottes gerade läuft? Es kommt ja, vergeht kein Tag, wo nicht der Papst irgendwie durch irgendeinen Kakao gezogen wird, synodaler Weg etc. Aber, und dann eben der David ist dann auch richtig frech. Und ich glaube, das hat man an der Carina das letzte Mal auch gehört, wo man sich gefragt hat, warum passiert bei uns so wenig? Kerstin hat es aufgegriffen. Naja, bist du wirklich frech genug und fragst mal jemand, kann ich für dich beten? Oder auch mutig genug mal sagen, du, ich glaube an Jesus. Da wird es dann schon ganz düster, gell? Aber lass uns wirklich um diesen Glauben beten und auch den Mut beten, denn das ist uns, sonst wirst du nicht glücklich als Christ. Ja, dann David siegt gegen Goliath mit diesen Steinen und da hätten wir dann die erste Bibelstelle, Kolosser 2, 14 und 15. Er hat den Schuldbrief, das ist Jesus, der mit seinen Forderungen gegen uns war, hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. 16 haben wir nicht mehr, vielleicht habe ich es vergessen anzugeben, aber ja, 15. Er hat die Mächte und Gewalten in ihr, danke, entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das heißt, gestern habe ich von einem bekannten Prediger eine Predigt gehört, uns ist überhaupt nicht klar, was Horoskope und Esoterik und alles unter der Oberfläche läuft, da unter jungen Leuten, wo wirklich Dinge passieren, von Satan induziert. Und unser Land, und der hat es über die USA gesagt, driftet in diese Richtung ab und die Gemeinde Gottes macht wenig dagegen. Aber wir müssen wissen, die Gewalten und Mächte sind besiegt. Wir dürfen vom Sieg Jesu herkommen und deswegen auch glauben. Dann das Dritte, und dann sind wir fertig mit dem ersten Teil der Wiederholung. David war auch jemand, der Lob gepriesen hat. Das war ihm nicht immer danach, wir haben einen Psalm gelesen. Das hieß dann, ich will den Herrn preisen. Versteht ihr, das sind ja drei Stufen. Das ist ja nichts Mittelbares. Ich will preisen, da redet er eher zu sich. Und wie oft sind wir in Situationen, wo wir keine Lust haben auf Lobpreis. Uns geht so schlecht und dann dies und jenes. Aber David hat sich das gesagt, ich will den Herrn preisen. Die nächste Stufe wäre dann, ich preise dich. Das ist ja immer noch keine direkte, ich rede jetzt mit dir, Kersten. Das ist ja keine direkte Unterhaltung, sondern Kersten, hallo, wie geht's? Versteht ihr? Und die nächste Stufe wäre dann, ich preise dich, Herr. Ich will dich preisen, ich preise dich und Lob sei dir. Das wäre dann die direkte Sache. Also drei Stufen. David musste sich auch hineingeben. Die letzten zwei Sachen, er kam dann in die Wüste, ist verfolgt worden von denen, denen er Gutes getan hat. Ist auch typisch im Reich Gottes. Den Leuten, denen man hilft, man kriegt am Schluss noch einen in den Arsch rein. Kommt vor. Ja, es ist so. Ich habe es jetzt erst erlebt. Wurscht. Also, hier und dann der David, gell? Da stellt er sich verrückt, weil er Angst hat, lässt Speichel in seinen Bart fließen und geht dann zu einem König, um dort Schutz zu bekommen, zum König des Feindes und stellt sich als Wahnsinniger und schreibt aber dann doch einen Psalm von David, Psalm 34, interessanterweise, von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech, und dieser ihn von sich trieb und er wegging, sagt David, ich will den Herrn Lob preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und jetzt Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er errettete mich aus aller meiner Furcht. Und das finde ich interessant, manchmal lohnt es sich wirklich genau zu lesen. Gott hat ihn nicht aus der Situation errettet, aber aus der Furcht. Carina hat es gesagt, als ein Zauberdoktor hat irgendwas auf sie gelegt, so ein Fluch. Und dann kommt die Angst. Und Angst lähmt und nimmt deinen Glauben. Aber David sagt hier, errette mich aus meiner Furcht. Und Gott kann das tun. Ich habe es oft erlebt. Dass Gott aus Ängsten befreit. Und dann sieht die Welt wieder völlig anders aus. Dann Psalm 56, weil er natürlich, vor wem ist er geflohen? Vor Menschen. Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen sie mich. Auch das kennt man. Menschen sind nicht immer gut. Manchmal benutzt sie der Feind, aber es muss ja gar nicht sein. Es gibt auch den und den Kollegen, der dir nicht wohlgesinnt ist, etc. Ihr wisst, was ich meine, aber Gott kann dich befreien. Und dann, was wir auch lernen müssen, Psalm 62, meine Seele sei stille zu Gott. Vers 6, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung und mein Fels, sei still. Auch das fehlt uns, glaube ich, heutzutage. So schnell sind wir bei YouTube und irgendwelchen blöden Filmchen, aber dass wir wirklich still werden vor Gott, ich glaube, das müssen wir lernen. Ich auf jeden Fall, aber vielleicht auch andere. Das war jetzt längliche Wiederholung. Und wir kommen jetzt zum Hauptteil des Ende Davids. Es gibt ein paar bedeutende Ereignisse. Und wir fangen mal an damit, dass er es schafft, die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes, ein Kasten mit zwei Engeln, nach Jerusalem zu holen. Es war abenteuerlich und schwer durch die Wüste mit Ochsenkarren. Es sind Leute dabei umgekommen, sie sind angegriffen worden. Und er baut Jerusalem auf und will da Gott eine Stadt bauen. Und jetzt sieht man in einem Film, wie er das Ganze macht. Das heißt, David tanzt. Und guckt es euch mal an, ob er wirklich so getanzt hat, das weiß ich nicht. Walzer gab es noch nicht, das weiß ich. Und wie die Sprache jetzt ist, ich glaube, ich eine spanische Übersetzung mit englischem Untertitel, aber das ist gar nicht wichtig, die Sprache. Guckt euch mal an, wie man sich das vorstellen muss. David tanzt vor seinem Gott. Geht 4,5 Minuten. Oh, das ist Spanisch, glaube ich.
You mountains of Gilboa, let there be no dew or rain upon you, for there the life of Jonathan is vilely cast away. From the blood of the slain the bow of Jonathan held not back, and the sword of Saul returned not empty. In life and in their death, they were not divided.
Das war gerade die Bundeslade.
They were swifter than eagles, stronger than lions. You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet and ornaments of gold. My brother Jonathan, thy love to me was wonderful. How are the mighty fallen? And the weapons of war perished. This is the word of the Lord of hosts. I took you from the pastures and from following the sheep to be prince over my people Israel. I have been with you wherever you have gone and have destroyed all the enemies in your path. I will make you a great name among the great ones of the earth. I will assign a place for my people in Israel. There I will plant them.
Franz, ich denke, das reicht. Man hat ein bisschen eine Idee bekommen. Ja, also ihr seht einen König, der sich völlig entblößt. Ob er sich jetzt tatsächlich bis auf die Unterwäsche ausgezogen hat, steht nicht im Text. Ihr könnt natürlich das Ganze auch alles nachprüfen. In 1. 2. Samuel Chronik steht alles drin. Aber ihr habt diese eine Frau gesehen, das war die Tochter Sauls, die von oben ihn beobachtet hat. Und jetzt lesen wir mal in 2. Samuel 6, 15 und 16, was da passiert ist. Können wir, ja? Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn, das haben wir gesehen. Und er war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Haus Israel führte die Lade des Herrn herauf, mit Jauchzen und Posaunenschall. Also das ist schon mal nichts Schwäbisches, auch nichts Landeskirchliches und Katholisches, sondern der hat sich wirklich entblößt und hat mit dem ganzen Volk getanzt, gejubelt vor Gott. Die Tochter von Saul Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihren Herzen. In ihrem Herzen. Das sieht man jetzt im Film nicht so gut, aber ich denke auch, das ist eine Botschaft an uns. Man kann lobpreisen, wie man will, man kann in Stille hier sitzen und in sich gekehrt sein, aber bitte, der Karl hat es auch mal gesagt, verachte die nicht, die sich ein bisschen extrovertierter geben und Gott auch mit dem ganzen Körper lobpreisen. Dieses in sich Gekehrte hat seinen Platz, aber ich glaube, was wir wirklich lernen können als Reich Gottes, sich auch nach außen hin mal, ich meine, guckt euch an, wie man sich freut, wenn ein Tor fällt für irgendeine Mannschaft. Da ist man lange nicht so fromm und so religiös und brav. Und ich habe schon Sachen gehört, wie man sich über jemanden auslässt, weil der halt die Hände hebt. Mir fiel das früher extremst schwer. Oder weil er halt sich hinkniet. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Der David hat sich ausgezogen und hat sich da ein bisschen zum Affen gemacht. Und Israel mit ihm, weil so eine Freude da war, dass sie vor Gott, dass Gott jetzt wieder in ihrer Gegenwart ist. Und heute Morgen kam ein Psalm, Psalm 30, jemand hat über die Freude gesprochen. Und das passt eben, dieser Psalm, Psalm 30, für die Rettung aus Todesnot, ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Jetzt nicht unbedingt zur Bundeslade, aber zur Einweihung. Und das ist auch für uns, du hast mein Klagelied verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, dir will ich danken. Du hast mir das ausgezogen und ich glaube, da lohnt es sich auch mal ein bisschen aus sich rauszugehen. Und ich denke, das können wir lernen. Und da wird auch deine Seele dann auch heiler und gefestigter, wenn du in Angriffen bist. Probier das wirklich mal aus. Sing dem Herrn, lob ihn mit aller Macht und vor allem richte nicht über die, die es extrovertierter machen. Was uns angeht im Neuen Testament, an Pfingsten, gell, als der Heilige Geist ausgegossen war, haben die so in Sprachen geredet und sich so benommen, dass die Menge der Meinung war, die sind, das war so, sagen wir, ein Großbesäufnis, Binge-Drinking und so weiter. Gell? Also das ist ja nicht von ungefähr, die waren so verzückt. Es hieß ja immer die schwärmerischen Pfingstler. Vielleicht müssen wir das wirklich auch lernen. So verzückt, dass andere gesagt haben, die sind total besoffen. Oder auch wir haben von Fülle gesprochen, diese Frau, die ihr ganzes Vermögen in teuerstes Öl angelegt hat, die das zu Jesu Füßen ausgegossen hat. Und Jesus hat gesagt, lasse. Man kann Jesus nicht groß genug preisen. Und David hat es uns vorgemacht, vielleicht können wir daraus was lernen. Also ich finde, es ist wirklich eine gute Botschaft an uns. Du hast mir den Sack der Trauer abgenommen und mich umgürtet mit Freude. Lass uns das auch wirklich, ich finde Christen, irgendwann müssen sie auch lustig und fröhlich sein, weil sonst stimmt was nicht. Und wenn du große Probleme hast, und dann helfen dir sicher Geschwister, dann beten wir und beten über lange Zeit. Aber unsere Kraft ist die Freude am Herrn. Und wenn du keine Hoffnung hast, weiterzugeben, ich meine, wir haben auch gehört, wir sollen austeilen. Dann stimmt was nicht. Dann hol dir Hilfe. Gut. So viel jetzt zum einen. Jetzt kommt noch der zweite Teil, die Batseba. Das kennt auch jeder. Davids Ehebruch. Ja? Wird viel darüber geredet und gepredigt, macht sich auch gut. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Da sind schon ein paar auch Schlüsselmomente drin. Es heißt so dann in der Beschreibung, und es war die und die Zeit, ich glaube Winterzeit, wo die Könige pflegen, in den Krieg zu ziehen. Naja, war wohl Mittel der Politik bis ins 18. Jahrhundert, war das auch in Europa so, dass Krieg, ich meine, man sieht es jetzt in der Ukraine, ein politisches Mittel war, ein legitimes. Aber David ist eben in diesen Krieg nicht reingezogen. ihn nicht hingezogen, kann man auch ein Thema drüber machen. Er hat sich vielleicht ein bisschen gehen lassen. Und jetzt die gute Frau, der fällt nichts Besseres ein, als am Tag im Bad sich zu baden, vor den Augen des Königs. Naja, ich meine, das kannst du auch im Zimmer und nachts machen. Wer den Film angucken will, oder abends, du brauchst ja auf dem Balkon dich baden, wenn du weißt, der König ist daheim. Naja, vielleicht hat es ja auch Hintergedanken und so weiter und so fort. David begehrt sie und dann, natürlich, es kommt zur Vereinigung und dann schickt David ihren Mann, einen großen Heerführer, vorne an die Front und sagt noch dem Boten, schick ihn möglichst nah dorthin und verteidige ihn nicht, dass der Feind ihn umbringt. Und tatsächlich stirbt dann der Mann. Also ich habe ihn hingeschrieben, ich meine, wir sind ja unter uns. Das ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Also ist eine echte Drecksau, das muss man mal echt sagen. Also das muss erst mal geben. Du begehst Ehebruch mit einer verheirateten Frau, dann schickst du ihren Mann an die Front, der ein sehr treuer Soldat war, mit der Absicht, dass er getötet wird und es funktioniert. Das muss er erst mal hinkriegen. Gell? Ich meine, und da eine Botschaft möchte ich schon machen an uns Männer. Ich meine, wir sind halt auch Augenmenschen. Es ist ja ein leichtes heutzutage, sich irgendwelche Bilder anzuschauen, im Internet Filme. Man kann ja ruhig mal das Wort, das ist ja vergesellschaftsfähig, Pornos und so weiter anzuschauen. Es war, glaube ich, noch nie so einfach wie heute. Aber was man David sieht, denn an einem Psalm sagt er das extra, ich habe als junger Mann geschworen, meine Augen nicht zu heften, lüstern auf eine Jungfrau. Und das hat mir mal jemand gesagt, eine kluge Frau, vor 30 Jahren, glaube ich. Zum Beispiel, wenn du Ehepaare ansiehst und die Frau, bevor du jetzt auf die zwei Hauptargumente starrst, meine Interpretation, guck halt die beiden zusammen an. Das ist mal ein Trick, also wenn du, bevor du lüsterne Gedanken bekommst, guck sie als Ehepaar an. Und was ich wirklich auch praktiziert, ich sage es jetzt aus zum Lob von mir, aber wirklich, wenn deine Augen irgendwo, ich gucke, das dauert Sekunden, dann gucke ich woanders hin. Und das, ich weiß nicht, wenn ich halt irgendwelche blöden Gedanken habe bei Frauen und so weiter, oder man guckt auf bestimmte Körperteile, dann gucke ich halt wirklich schnell weg und konzentriere mich dann auf das. Und das kann man trainieren. Und jetzt zum Beispiel, der dich auf dem Teppich und dann geht, was ist denn der? Und so, dann kommen schon andere Gedanken. Und das, dann habe ich auch die schlechten Gedanken nicht mehr. Genauso beim Fernsehen muss man schon wirklich gucken. Das geht bei Männern 3-4 Sekunden und dann bist du gefangen. Und dann geht die Maschine los. Also das kann Männern helfen, sofort die Augen woanders hin. Und dann guckst du halt und überlegst, warum ist jetzt der Knopf da und der andere ist rot und Versteht ihr? Also es ist ein Trick. Ich glaube, es kann helfen. Und David hat es gesagt. So, und dann kommt der Prophet zu ihm und sagt, was hast du gemacht? Du bist erwählt worden und jetzt ein Kind entsteht, man kann es nicht verheimlichen und so weiter. Und jetzt, das kann man eben auch von David lernen. Psalm 51, 1 bis 6. Ist das wahr? Ja, hier, ab Vers 3 lese ich. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Also gut, ich kann ja die Einleitung heißt, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, also geschlafen hat mit ihr. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und jetzt ist das Entscheidende, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, an dir allein. Und ich meine, das ist schon so eine Sache, gell? Wenn wir sündigen, letztendlich ist es immer eine Sünde gegen Gott. Und das hat David erkannt und das, finde ich, macht ihn groß und ein Vorbild. Wenn wir bewusst oder unbewusst sündigen, es ist gegen Gott und betrübt sein Herz. Es ist natürlich auch schlimm der Frau gegenüber und so weiter. In dem Fall jetzt. Aber auch die Erkenntnis, an dir habe ich gesündigt. Und Psalm 103 greift er das Thema nochmal auf. Und auch da sieht man, dass David wirklich was gelernt hat. Psalm 103, 1 bis 4. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben erlöst, der sich wie ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Psalm 103 kann man auch mal ganz lesen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Aber David lag tagelang auf dem Boden, hat gesehen, er hat gegen Gott gesündigt und ist dann durchgebrochen zur Vergebung und konnte an uns das schreiben. Und Jesus hat es ja aufgenommen. Wenn du ihm deine Sünden gibst, er vergibt dir und heilt dich. Und bekenn sie ihm. Ich meine, was man denkt viel über unsere Gesellschaft nach. Sünde ist ja kein Thema mehr. Man liest das, ich lese das nirgends mehr, dieser Begriff existiert kaum noch. Aber es gibt Leute, die sagen, wir steuern auf eine Entwicklung zu, wo Gott irgendwann mal handeln wird. Und sei es denn, dass er bloß seinen Arm abzieht und seinen Segen zurückhält. Aber wir als Christen, wenn da was ist, bewusst, ich meine, wir waren in Gemeinden, wo sogar Beziehungen außerehelich bekannt waren. Das ist ja nur eine Komfort, ich finde es natürlich nicht erlaubt. Aber es gibt auch andere Sünden in deinem Herzen. Wie denkst du über andere? Wie redest du? Und so weiter und so fort. Also, aber wir kommen dahin, der Herr hat alles vergeben, wir bringen es ihm und dann vergibt er von ganzem Herzen. David hat es erlebt. Nächstes Thema, und dann sind wir auch schon beim Ende, die Geschichte mit Absalom. Absalom war einer der Söhne, David hatte dann viele Nachkommen, auch mehrere Frauen. Und Absalom war wohl einer seiner Lieblingssöhne, den er sich als Thronerben gewünscht hat, dem er auch Versprechen gemacht hat. Salomo allerdings genauso. Und da haben die beiden Mütter gegeneinander intrigiert, wie man sich es auch vorstellen kann und so weiter. Absalom hat einige Dinge gebaut, hat sogar hinter dem Rücken des Königs Leute an sich ziehen wollen, hat sich ans Stadttor gesetzt und Ratschläge gegeben und so weiter. David hat es alles gewusst und hat alles laufen lassen. Und eines Tages erhebt sich der eigene Sohn gegen den Vater und versucht, ihm den Thron streitig zu machen und vertreibt ihn sogar aus Jerusalem. Und David ist wieder auf der Flucht. Und man sieht aber, fast ein ganz bekanntes Zitat, mein Sohn Absalom. Absalom kommt dann auf tragische Weise ums Leben und David trauert tiefst um ihn. Was kann man daraus lernen? Ich meine, mein Beruf geht niemand was an. Ich habe schon mit jungen Leuten zu tun, aber eins kann ich euch schon sagen. Das Übelste, was es gibt, finde ich, wo man dann im Nachhinein dann schaut, was wird aus den jungen Leuten, es tut mir leid, dass ich ein Geschlecht nennen muss, aber das sind Mütter, die ihre Kinder nicht loslassen. Das ist was Furchtbares als Lehrer. Du machst ab und zu schon auch einen Gedanken, auch im Kollegium. Aber wenn dann eine Mutter versucht, ihr Kind, vielleicht auch mit dem Vater, durchzupeitschen und man sieht, das Kind ist so in der Zwickmühle, es ist eigentlich, entwickelt keine Identität. Man kennt ja das mit Helikoptermüttern und so weiter. Oder auch genauso Väter mit Töchtern und etc. Ich finde es furchtbar. Und David ist dies, ich meine, das sagt sich leicht, wir haben keine Kinder, aber es heißt ja, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie kommen durch euch, doch nicht von euch. Sie sind nur geliehen. Sie sind die Pfeile, die der Schütze abschießt auf seinem Bogen, ein indisches Gedicht. Ich meine, bei Christen, ich habe auch das bei Christen erlebt schon, also es ist unangenehm und die Kinder tun mir fast leid. Naja, also ihr könnt das Ganze stornieren, Delete weg. Aber David ist dem schon erlegen und diese Affenliebe hat ihn fast sein Königreich, fast das Leben gekostet. Ja. Und auch das, und er schreibt dann auch einen Psalm drüber, Psalm 3. Ich meine, das ist doch interessant, das ist die Botschaft aller drei Predigten. In jeglicher Situation, ob bei extremer Sünde, bei extremer Hingabe, auf Flucht, bei Sieg, David ist immer zu Gott gekommen, hat alles mit ihm ausgemacht. Der Daniel hat neulich gesagt, das uns erinnert, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Das macht doch einen Christen aus, dass er immer in Verbindung ist mit seinem Gott. Und das ist für mich David, ob hoch, ob tief, er verarbeitet es mit Gott. Hier Psalm 3, ich lese auch noch ein paar Verse, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich viele gegen mich. Viele sagen vor mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Und jetzt das Entscheidende, aber du, Herr, bist ein Schild um mich her. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Das ist, finde ich, das Größte, was man im Leben vielleicht erleben kann. Wir haben es heute auch schon in Weissagung gehabt. Wenn man wirklich merkt, dass Gott ein Schild um einen selber ist. Und Gott ist die Ehre. Ich meine schon die Frage nochmal, was ist deine Ehre? Mit was rühmst du dich? David hat gesagt, Gott ist meine Ehre, du hebst meinen Kopf hoch. Du bist der, der mein Haupt emporhebt. Jetzt haben wir schon 35 Minuten, ich könnte noch einen draufsetzen. Den mache ich ganz schnell und da trete ich auch niemandem zu nahe. Die letzte große Station im Leben Davids, bevor er dann stirbt, wird er gereizt, das Heer Israel zu zählen. Es ist eigentlich verboten, denn damit ist die Aussage, ich bin der Herrscher über dieses Heer, aber es waren immer die Heerscharen Gottes und es war eine Sünde. Und David hat sich aber reizen lassen, hat es gemacht, es kamen dann ein paar 10.000 Soldaten und Gott hat ihn aber gerichtet, kam zu ihm, ich weiß jetzt nicht mehr, über den Propheten oder was, oder über einen Traum, und hat ihm eine Wahl gegeben von drei Möglichkeiten. Entweder ich vernichte Teile des Heeres, die dritte habe ich jetzt vergessen, die zweite Option ist aber interessant, oder du wirst dein Leben lang auf der Flucht sein vor deinen Feinden. Und dann sagt David, vernichte lieber das Heer, denn es ist schlimm, in die Hände von Menschen zu fallen. Und so geschieht es dann auch. Und dann schreibt er einen Psalm, den ich jetzt nicht vorlese. Herr, rette mich, denn mir stellen Menschen nach, mit ihrer Zunge verfolgen sie mich, Tag und Nacht. Und auch das hat zu mir gesprochen. Es gibt eben, Jesus sagt es auch, die Zunge ist ein Feuer. Wer kann es beherrschen? Wer das kann, ist ein vollkommener Mann, ist niemand von uns, erst recht nicht. Aber mir gefällt das Wort einfach. Ich meine, es gibt Leute, die haben schon eine Gabe, einen mit der Zunge fertig zu machen. In Klammern, schwäbische Schwertgosch. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere. Das ist so die Assoziation gewesen. Herr, sie verfolgen mich, aber ihre Zunge sind wie scharfe Schwerter. Lasst uns auch das von David lernen, wie man übereinander redet und so weiter. Das war's, ich fasse nochmal insgesamt zusammen. Ein Mann, der ein bewegtes Leben hinter sich hatte, der viel mit Gott erlebt hat, die meiste Zeit aber verfolgt war, aber in allem hat er die engste Verbindung, die man sich denken kann, hat er gehalten. Ins Allerintimste, über seine Furcht geredet, über seine Freuden geredet und den Messias groß gemacht. Und Jesus kam aus dieser Wurzel und eben ist auch der Sohn Davids. Und das wünsche ich uns auch in der ganzen Woche, dass wir so eng bei Gott sind, dass wir anderen was weitergeben können. Ja, das war's. Vielen Dank.